Hallo Hockey-Freunde, willkommen zu Ducks Fly Together, den Anaheim Ducks Podcast. Ja, es ist wieder soweit für eine neue Folge und in dieser Episode haben wir uns überlegt, wir reden natürlich einmal oder schließen den Roadtrip an der Ostküste ab. Es waren ja noch zwei Spiele offen, die Islanders und die Penguins blicken voraus auf das nächste Spiel zu Hause gegen die Blackhawks von Sonntag auf Montag. Gehen nochmal durch die Lineups, gucken uns generell die NHL ein bisschen an, was es so zu erzählen gibt. Blick auch auf unsere deutschen Jungs da drüben. Und reden allgemein nochmal so ein bisschen über die Ducks, wie wir das Ganze jetzt bewerten können nach 11 gespielten Spielen. Ich nehme hier auf den Samstag auf, also vor dem Heimspiel gegen die angesprochenen Chicago Blackhawks. Aber lass uns gleich loslegen. Ja, liebe Freunde, der Roadtrip oder relativ kurze Roadtrip, 4 Spiele an der Ostküste, bereits erwähnt eben gerade, war das dritte von 4 Spielen bei den Islanders in New York. Und das konnten wir siegreich gestalten. Wir haben 3-1 gewonnen. Die Islanders bisher auch nur mit einem Heimsieg aus 5 Spielen. Aber das hat uns jetzt auch soweit nicht zu interessieren. Wir siegen also, wie bereits eben gerade angekündigt, 3-1 bei den Islanders. Die Tore durch Leon Carlson. Troy Terry schon mit seinem 5. Saisontor. Matthew Barzal macht im Powerplay nochmal spannend. Frank Fraterno, Frank the Tank mit dem Empty Netter. Und apropos Powerplay. Ja, Leo Carlson und Troy Terry, die beiden Treffer, jeweils in Überzahl. Also, da ist vielleicht doch ein bisschen was passiert. Auf jeden Fall viel schlechter als die letzten Spiele ging es auch kaum. Aber wichtig ist, man hat Veränderungen vorgenommen. Das scheint Wirkung zu haben und wie ich schon in der letzten Episode gesagt habe, das ist extrem wichtig bei solchen Spielen, wenn du dann im Powerplay gut bist und die Tore dort erzielst. Siehe das als Beispiel, liebe Freunde. Ja, was kann man sonst zum Spiel sagen? Ja, wir haben es nicht geschafft, wieder mal viele Schüsse zu generieren. 22 an der Zahl. New York Islanders mit 41 Schüssen. Dostal demnach mit 40 Saves wieder über 40 Schüsse gehalten. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ja, Face-Off, also Bullies weiterhin Problem, 32,8%. Schussfolgerig Islanders mit 67,2%. Also da sind wir weiterhin Liga-Schlusslicht. Aber wichtig war der Win, den haben wir eingefahren. Und so ging es denn nach Pittsburgh, um den Roadtrip abzuschließen. Ja, die Penguins nicht gut reingekommen in die Saison, das kann man schon sagen, ein bisschen hinter den Erwartungen. Sie haben immer noch, meiner Meinung nach, ein gutes Team, auch wenn es einem vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber in Sidney Crosby und Evgeny Malkin immer noch sehr, sehr gut drauf, beziehungsweise immer noch, ja, wahre NHL-Größen. Ja, und so ging es rein, wie es reinkommen muss, oder wie man sich das natürlich wünscht. Alex Killorn brachte uns mit 1-0 in Führung und dann, ja, Sidney Crosby mit einem, ja, muss man schon zugeben, echt schön Tip-In im dritten Drittel zum Ausgleich und dann ging es in die 3-3 Overtime. Das ist natürlich immer so ein bisschen, ja, man kann da schon ja seine Stärken auch irgendwie ausspielen, das ist natürlich ein bisschen auch Glück dabei, oder das jetzt irgendwie zu sagen, ja, sie haben nur glücklich gewonnen. Nee, so einfach ist es denn doch nicht, also der klare Fehler im Spielaufbau. Und dann ist Crosby halt durch, steht vor Dostal, nimmt das Tempo raus, macht das wirklich clever, wartet. Ja, luft ihn schon so ein bisschen den einfach ins Tor. Ne? Also wirklich stark gemacht, muss man schon sagen. Natürlich ist der Aufbaufehler im eigenen Drittel generell schwierig bei 3-3 Overtime, ja, brutal. Und so kommst du auf die Verliererstraße, aber auch da kann man froh sein, dass wir da einen Punkt mitgenommen haben. 23 Schüsse zu 45. Schlussfolgerung, Lukas Dostal war auch wieder im Tor mit 43 Saves. Wieder, mal wieder über 40 Saves. Also gibt es schon Berichte, aktuell der beste Torwart der National Hockey League. Ja, gehe ich mit. Gehe ich wirklich mit. Er ist so wichtig für uns. Ohne ihn würde das ganz anders aussehen. Ja, zu dem Face-Off, zu den Bullies, 45,6%. Ja, schon eine kleinere Steigerung. Aber da gibt es auf jeden Fall noch was zu tun. Insgesamt stehen wir jetzt, ja, bei 4-4-2 ist okay. Kann man schon, ja, doch auch positiv in die Zukunft blicken, denke ich. Also geht auf jeden Fall noch viel zu tun. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, aber das Ganze ist auch ein Prozess. Was man zu dem Spiel noch sagen kann, ist, dass wir in der D-Zone Coverage ja immer noch unsere kleinen Problemchen haben, auf uns besser geworden ist. Wir haben nicht so viel, also wir haben schon viele Schüsse zugelassen, die letzten Spiele. Aber es waren jetzt nicht so die Großchancen. Das kann man schon sagen. So, das klingt zwar danach, wenn du über 40 Schüsse zulässt, dass da auch die riesen Chancen beim Gegner auch dabei sind, aber das war es jetzt nicht der Fall in den letzten Spielen. Und es kann einen schon positiv stimmen. Dennoch ist es auch einfach schwierig, wenn man immer wieder über 40 Schüsse zulässt und da auf sein Tor vertraut. Aktuell können wir das machen und ich bin auch sicher, in der Zukunft können wir das machen. Aber da müssen wir natürlich Wege finden, das ein bisschen zu unterbinden. Was im Penalty-Killing jetzt aufgefallen ist, dass wir jetzt in der Raute spielen, in Unterzahl, die auch aggressiver ausführen und das schon, schon okay ist, denke ich, dass wir da auch auf einem guten Weg sind. Und insgesamt kann man schon sagen, dass wir ein junges Team sind, die jungen Spieler, so sollte es auch sein in unserer aktuellen Situation, jetzt insgesamt gesehen, dass sie viel Eiszeit bekommen, dass sie große Rollen im Team übernehmen und dass es natürlich noch seine Zeit braucht, bis das alles gereift ist. Aber so soll es auch sein. Wir wollen besser sein als die letzten Jahre. Aktuell sieht es okay aus. Also schlecht ist anders, richtig gut auch, muss man fairerweise auch sagen. Aber die Teams, wo ich denke, da wäre schön, wenn wir da gewinnen, die haben wir geschlagen. Ich habe vor dem Spiel bei den Islanders und Penguins gesagt, also 2 Punkte möchte ich schon holen, 3 wären geil, 4 wären überragend. Wir haben jetzt 3 geholt mit dem Sieg bei Islanders, wie gerade zugesprochen, und auch den Punkt durch den Overtime-Loss bei den Penguins. Deswegen ist das alles okay. Und jetzt bin ich gespannt, wie wir von Sonntag auf Montag gegen die Chicago Blackhawks spielen, die 4-7-1 stehen, also 4 Siege, 7 Niederlage und einmal in Overtime verloren. Wenn wir meiner Meinung nach die Entwicklung weiter fortführen wollen und für positive Vibes sorgen möchten, dann müssen wir dieses Spiel gewinnen. Gerade weil wir auch zu Hause spielen, wir kommen jetzt vom Roadtrip. Ich denke, die Fans zu Hause sind auch heiß, in Orange County die Jungs zu sehen. Und dann wünsche ich mir schon, dass wir dort gewinnen. Ich bin gespannt, wer im Tor steht. Dosse hat jetzt, wenn wir gewonnen haben, war auch im Kasten. Bin ich gespannt, ob er jetzt eine Pause kriegt oder das Spiel jetzt auch gleich bekommt. Stand ist noch nicht fest. Ist natürlich auch jetzt Samstagvormittag. Ich kann mir auf jeden Fall beides vorstellen, also Dostal und Reimer. Aber das muss der Trainer entscheiden und auch mit Rücksprache der Spieler, wer da vielleicht mal auch eine Pause braucht. Obwohl, man fliegt natürlich jetzt wieder viel, beziehungsweise war auch unterwegs, man ist von New York nach Pittsburgh geflogen, dann in Pittsburgh gespielt, dann wieder zurück nach Hause, sag ich mal. Und schauen wir auf jeden Fall mal. Ich kann mir, wie gesagt, beides vorstellen. Und am Ende muss das der Coach entscheiden. Ja, gucken wir noch kurz auf den Jury Report. John Gibson weiterhin auf den Jury Reserve. Frank Fraterno Day-to-Day. Ryan Strom Day-to-Day. Pavel Mitchinkov Day-to-Day. Und Isaac Lindström ebenfalls Day-to-Day. Da sollte es vielleicht dann gegen Abend, also heute Abend, dann nochmal ein Update geben, wie es aussieht beim Spiel gegen die Blackhawks. Ja, liebe Freunde, wir gucken nochmal rein, welche Veränderungen es jetzt insgesamt gab zum letzten Spiel bei den Penguins, beziehungsweise welche Reihe wir da oder mit welcher Reihe wir da gespielt haben. Und zwar in der ersten Reihe hat jetzt Robbie Fabry angefangen, Leo Carlson als Center meiner Meinung nach auch gesetzt, so sieht die ganze Saison so aus. Ryan Stormy, rechter Flügel, Katagatier, Left Wing, Trevor Segers zurück auf Center, auch interessant. Letzte Saison gab es ja die Berichte, beziehungsweise auch das die Stellungnahme vom Coach Conan, dass Segers planmäßig auf den Flügel agieren soll, jetzt doch wieder zurück auf Center. Alex Killorn rechts außen, dritte Reihe, Frank Fraterno, McTavish, Troy Terry jetzt in der dritten Reihe, vierte Reihe, Brock McGinn, Isaac Lindström, Brad Leeson, Verteidigung, Cam Fowler, Olin Zellweger, Pavel Mitjunov, Brian Domolin, Jack Lacombe und unser Kapitän Rutger Gugas. an dem Tor, ja, wie bereits schon gehört, Lukas Dostel. Beim Spiel gegen die New York Islanders. Ja, was können wir insgesamt über unsere DAX sagen, beziehungsweise eine kurze Zusammenfassung, wie der Stand der Dinge ist. Kommen wir gleich zu, aber liebe Freunde, wir atmen einmal ganz kurz durch. Und willkommen zurück. Schön, dass ihr weiterhin am Start seid. Ja, wir wollten jetzt nächste Rubrik besprechen. Wie sieht es aus in unserer DAX? Wie ist so die Einschätzung? Ist man zufrieden? Ist man unzufrieden? Und möchten wir jetzt einmal ganz entspannt durchgehen. Erstmal, wenn man jetzt rein auf die Win-Losses-Bilanz blickt, kann man schon sagen, dass man ja schon zufrieden sein kann. In Anführungszeichen vielleicht. Es hätte vielleicht ein Sieg mehr sein können. Es hätte natürlich auch mehrere Losses geben können. Lukas Dostel sei Dank. Ja, aber insgesamt denke ich, wir sind da, wo wir auch irgendwie hingehören. Mit unseren 4 Siegen jetzt. Und auch wenn man auf die Tabelle guckt, ja, vorletzter im Pacific, 1 bis 2 Spiele weniger. Wir haben 10 Spiele gespielt, haben wir 4 Siege, es ist fast 500, also fast die Hälfte gewonnen. Ja, es ist noch relativ, es ist nicht nur relativ, es ist sehr, sehr früh in der Saison. Insgesamt kann man da schon Haken ansetzen, dass es auf jeden Fall noch viel zu tun gibt. Unter anderem natürlich Bullies, das klappt aktuell ja überhaupt nicht. Da müssen wir auf jeden Fall die Effizienz auf jeden, also um jetzt nochmal auf jeden Fall zu sagen, erhöhen. Wir haben weiterhin Probleme, hinten rauszukommen, also mit den Breakouts, gut hinten rauszuspielen aus dem eigenen Drittel. Es ist vieles Up and Downs. Wir haben Drittel, die sehr, sehr gut waren, ne? Wir haben Drittel, die sehr, sehr schlecht waren. Und so kann man sich das dann auch erklären, dass wir dann auch Spiele auch mal etwas höher verlieren, wie beim 6-2 gegen die Devils. Das war natürlich ein Spiel, was vielleicht nicht so gut war. Das gehört aber zu der Entwicklung auch dazu. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass die jungen Spieler, Leo Kais von Katagadier, Seagrass ist immer noch jung, Mason McTavish, dass die viel Eiszeit bekommen oder auch große Rollen im Team übernehmen, was natürlich auch eine Lernkurve ist für die Jungs, ne? Jetzt gucken wir uns die Verteidigung angucken, haben wir natürlich auf Jackson Lacombe, Olin Zellweger, die spielen schon alle sehr, sehr viel. Und deren Entwicklung ist natürlich noch nicht zu Ende. Und Fehler sollten erlaubt sein. Wie auch beim Aufbau in Overtime gegen die Penguins, wo wir den Puck, ja, schon, muss man so offen sagen, sehr, sehr dämlich verlieren. Und Crosby dann durch ist und das Siegtor macht. Ja. Klar, mega ärgerlich in Overtime, umso bitterer, wenn du dadurch das Spiel verlierst. Aber insgesamt geht die Lernkurve schon nach oben, finde ich. Wir sind auf gutem Weg. Natürlich sieht man auch vieles durch die Fernbrille, so ehrlich muss man auch sein. Aber insgesamt können wir da schon, ja, zufrieden sein. Mit Minus vielleicht. Ich weiß nicht, wie ich das so irgendwie erklären könnte. Da, wo wir jetzt stehen, stehen wir schon richtig. Und ich finde, es sieht vieles schon besser aus als die letzten 2 Jahre zum Beispiel, die nicht einfach waren und wir jeweils immer sehr, sehr hoch gedraftet haben. Und ich auch zum Ende der letzten Saison gesagt habe, dass jetzt dieses Jahr muss das auf jeden Fall nach oben gehen. Sonst weiß ich auch nicht. Also es wird halt echt schwer. Du kannst nicht 100 Jahre ein Rebuild sein. Also jetzt muss man die Entwicklung sehen. Es sieht tendenziell sehr stark danach aus, dass es besser werden könnte. Aber diese Up and Downs, was ja auch okay ist in dieser Phase. Und insgesamt, ja, finde ich schon, dass man ein wenig positiv in die Zukunft blicken darf. Ja, was kann man sonst in NHL sagen? Um mal nochmal so einen Überblick zum Gefühl zu bekommen. Ja, die Florida Panthers, Verzeihung, machen da weiter, wo sie sonst aufgehört haben, sind Erster in Atlantic Division, gefolgt von Tampa Bay. Toronto, Ottawa, Detroit so ein bisschen, ja, bei 500, 5 Siege, 5 Niederlagen. Also ich denke, ich mal auch mehr erhofft. Da gucken wir natürlich auch mal durch Moritz Seider besonders drauf. Boston kommt noch nicht so gut rein. Washington für mich sehr überraschend. Auf 1 in der Metropolitan Division. Ovechkin schießt weiter Tore. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore jetzt vom Gretzky-Rekord weg ist. Muss vielleicht in der nächsten Folge mal rausgucken. Ja, Devils stark, das haben wir selbst gesehen. Rangers stark, haben wir auch gesehen. Pittsburgh, ja, vielleicht kommen sie so langsam wieder. Flyers da, letzter. Bei uns im Westen, Central Division, Winnipeg Jets. 11 Spiele, 10 Siege. Spannend. Wirklich spannend, was ob sie das durchziehen können. Wir haben so ungefähr ein 8 in erst gespielt. Also von 82 Spielen, 11 sind gespielt. Winnipeg 10 Siege schon. Das sieht aktuell sehr, sehr stark aus. Mal gucken, ob sie es durchziehen können. Gefolgt von Minnesota, Dallas, Utah. Da darf man auch gespannt sein, wie da die Entwicklung ist, auf was Fankultur und alles Mögliche zusammenhängt. Aber aktuell sieht es schon gut aus dort. Dass sie natürlich auch alles etablieren. Chicago, unser nächster Gegner, übrigens letzter mit 9 Punkten aus 12 Spielen. Gucken wir uns mal unsere Pacific Division an. Da gucken wir natürlich ein bisschen genauer hin. Vegas, der Stanley Cup-Sieger von 2023, ist, ja, 12 Spiele, 8 Siege, ist der erste. Die Kings dahinter, Vancouver, Calgary und die Oilers, die so ein bisschen so für die letzte Saison nicht gut reinkommen, was natürlich auch irgendwie verständlich ist, wenn du echt Mitte Juni oder so das Spiel 7 verlierst. Und dann, ja, gehst schon bald wieder in die Vorbereitung, dann hast nicht viel Erholung, bist so ein bisschen ein Hangover vielleicht drin, dass du noch enttäuscht bist. Ich glaube nicht, dass sie sich jeden Tag noch dran denken, aber unterbewusst vielleicht, dieser lange, lange Weg, den sie gegangen sind, diesen wahnsinnigen Playoff-Run, den sie hingelegt haben, wo sie gegen die Canucks auch nochmal zurückgekommen sind in der Serie, wo sie schon 3-2 hinten lagen. Und jetzt ist es, glaube ich, normal. Aber ich finde, die haben sich wieder gefangen. Auch wenn Connor McDavid 2 bis 3 Wochen ausfällt mit der Knöchelverletzung, kommen sie zurück. Dreiseitel natürlich, jetzt hat er noch mehr auf den Schultern wie sonst. Aber er scored ja auch trotzdem unbeeindruckt weiter. Dahinter die Seattle Kraken. Und dann kommen auch wir. Wie gesagt, 10 Spiele, ein bisschen 1 bis 2 Spiele weniger als der Rest. Außer Vancouver, die haben auch 10. 4 Siege, 4 Niederlagen, 2-mal in Overtime verloren. Das sind 10 Punkte, 500, wenn man das OG dann wegnimmt. San Jose mit 13 Spielen, 3 Siege. Hat auch lange gebraucht, auch in 10 Spielen auch den ersten Win erst. Nico Sturm unter anderem heute Nacht getroffen für die San Jose Sharks. Und da kommen wir auch gleich zur Überleitung und blicken einmal auf unsere Jungs in der National Hockey League, beziehungsweise auch gucken auch ein bisschen mehr hinaus, beziehungsweise auch ein bisschen vielleicht in die Zukunft rein. Aber erstmal gucken wir auf die Jungs in der NHL. Tim Stützle, Ottawa Senators, Spiele 6 Tore, 10 Vorlagen. Leon Dreiseitel, 8 Tore, 5 Vorlagen. JJ Peterka wird immer wichtiger für die Buffalo Sabres. Hat auch 8 Punkte in 10 Spielen. Moritz Seider, ja, so ein Verteidiger, den man sich einfach wünscht in jedem Team. Ja, 1 Tor und 6 Vorlagen in 11 Spielen. Lukas Reichel kommt so langsam auch wieder rein. Hat auch erst 8 Spiele gemacht. Da gab es ja schon Bedenken, ob er wieder in die AHL geht. Also, er war healthy scratch in den ersten Spielen. Oder im ersten Spiel auf jeden Fall. Ja, das bedeutet, dass er halt nicht in der AHL runtergeschickt wurde. Beim Team halt bleibt. Aber healthy scratch ist, also Tribünenplatz einnimmt und halt nicht spielt, hat sich zurückgekämpft und dankt das mit 1 Tor und 4 Vorlagen, was ich schon ordentlich finde, und der angesprochene Nico Sturm. Ja, allgemein wichtig für die Sharks, auch was Bulli angeht. Vielleicht ist das für uns mal interessant. 2 Spiele, 2 Assists, 13 Spiele, 2 Tore, 2 Assists, 4 Punkte, mehr als ordentlich. Was kann man noch erwähnen, was ich gerade meinte? Ja, es gibt einige Deutsche, die noch in Nordamerika spielen. Da gucken wir einfach mal drauf. Wer da auf jeden Fall auf sie aufmerksam macht, ist Noah Gatter von Burlington Cougars. Der junge Mann, den, da schauen wir mal ein bisschen genauer hin. Das wäre auch mal ganz interessant. Deutsch-Kanadier in Dingslagen aus Deutschland, dort geboren, Harzer Wölfe gespielt und hat jetzt in der QJHL 23 Spiele gemacht und 29 Punkte. Das ist schon wirklich stark. Vielleicht auch einer für die NHL in den nächsten Jahren, beziehungsweise könnte jetzt auch schon gedraftet werden. Der Center 1,80 Meter, 70 Kilo, vielleicht, da kann man vielleicht noch was machen. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass immer mehr Deutsche auch weiterhin das, den Weg um Junioren-Hockey in Kanada nehmen. Julius Sumpf hat man angesprochen, Moncton Wildcats, 8 Spiele, 16 Spiele, 8 Tore, 13 Vorlagen. Unter anderem ist da auch sehr, sehr spannend. Und gibt noch so einige, die da drüben aktiv sind. Vielleicht sollten wir das mal auch in einer Folge irgendwie unterbauen. Vielleicht ein bisschen genauer, wer interessant ist. Schon mal ein Ausblick für den nächsten Draft. Aber das vielleicht jetzt schon oder jetzt noch ein wenig zu früh in den Zeitpunkt der Saison, wo wir uns gerade befinden. Vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact zum Ende hin. Laut Sportsnet wurde die Valuation der NHL-Franchises veröffentlicht, beziehungsweise der Wert wurde veröffentlicht, der Teams. Können wir vielleicht einmal ein bisschen durchgehen. Auf 1 die Toronto Maple Leafs mit 3,66 Milliarden. Auch schon irgendwo verständlich, ein Team aus Kanada. Danach New York Rangers 3,25 Milliarden. Montreal Canadiens 2,93 Milliarden. Gucken wir aber mal auf uns. Platz 27. 1,24 Milliarden. Also wer das nötige Kleingeld hat, kann gerne da mal anklopfen, ob ein Verkauf in Raum steht. Hat er mal ungefähr einen Richtwert. Auf den letzten Platz übrigens die Columbus Blue Jackets 1,01 Milliarden. Winnipeg aus Kanada auf Platz 31 finde ich ein bisschen überraschend. 1,1 Milliarden. Aber alles so ein bisschen sehr, sehr eng zusammen. Ja, falls das mal irgendwie interessant ist, könnt ihr gerne bei Sportsnet mal reingucken. Wir haben es auf jeden Fall die Tage bei Instagram gepostet. Falls das mal interessant ist für den einen oder anderen, mal so ein Gefühl zu bekommen, wie das Ganze aussieht. Was ich sonst noch sehr spannend fand, war bei Instagram gab es bei iSport Culture gab es so eine Umfrage, die man machen konnte. Wie soll ich das sagen? Also so mehrere Fragen zu den großen Sportsligen, also NFL, NHL, Major League Baseball und NBA. Können wir vielleicht einmal durchgehen, vielleicht ist das spannend, sonst könnt ihr auch wegschalten. Aber ich fand das ganz interessant. Also welche Liga hat die besten Playoff-Format? 36% stimmten da für NHL auf Platz 1, für die NFL, Entschuldigung, auf Platz 1 ab. Die NHL auf Platz 2, also vor MLB und NBA, auch spannend. Den meisten Spaß beim Gucken, eindeutig NFL 61%, aber die NHL auch auf Platz 2 dort, ne, mit 20% auch sehr spannend. Ja, die Best Championship, NFL 62%, aber NHL auch auf Platz 2 wieder mal. Und dann gab es auch die Best Regular Season. Ja, wurde hier eindeutig gestimmt, 73% auf die NFL. Ja, die NHL da auf den dritten Platz, 7%, da war alles eng beieinander. NFL natürlich, da sind nicht viele Spiele, 17 in 18 Wochen ohne Playoffs. Ist natürlich der Fokus auf das einzelne Spiel natürlich sehr, sehr immens. Ist natürlich klar, als wenn andauernd da irgendwelche Spiele sind. Hat beides ein Für und Wider, aber ist mal interessant zu sehen, wie die Leute in Amerika dort abstimmen. Und die besten Logos, natürlich die NHL, 46% auf Platz 1. Finde ich auch so, die Logos sind auf jeden Fall sehr, sehr hübsch in der NHL. Die beste Atmosphäre, vielleicht auch spannend, NFL mit 59%, aber auf Platz 2 die NHL mit 25%. Also schon viel höher als die MLB mit 12% und NBA auf 5%. Also Hut ab, NHL, wirklich, wirklich gut. Und die größte Party, die NHL auch dort auf Platz 1 mit 40%. Wer schon mal in Vegas war, weiß, wovon ich rede. Also ich war auch schon mal in Vegas beim Spiel der Golden Knights. Also was da abgeht, also das ist wirklich, wirklich cool. Also wenn jemand da die Gelegenheit hat, geht auf jeden Fall dort zum Hockey. Die Leute sind sehr, sehr stolz auf die Golden Knights, nicht so wie der auf die Raiders. Also das merkt man da gar nicht, dass da ein NFL-Team in der Stadt ist, sondern eher siehst du die Leute mit Golden Knights-Sticker auf dem Auto, Cappies, Hoodies. Also nicht nur am Game Day, sondern auch so wirklich interessant. So, Freunde, das soll es aber für heute gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns auf jeden Fall innerhalb der nächsten 7 Tage wieder. Bleibt auf jeden Fall gesund und ciao.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar. Weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.